Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Das Ganze hat angefangen vor 5 Jahren ungefähr in Russland. Da sind die ersten Videos bei YouTube aufgetaucht. Kleine Filmchen, kurze Filmchen, die Autounfälle gezeigt haben. Und die sind aufgenommen worden mit Autokameras, die auf dem Armaturenbrett stehen, sogenannte Dashcams. Bei uns sind mittlerweile auch einige Autos mit eben diesen Dashcams unterwegs. Und was die filmen, das kann helfen vor Gericht, um zu beweisen, ich war nicht schuld an dem Unfall. Es gibt nämlich jetzt ein Urteil dazu vom Bundesgerichtshof und das besagt unter anderem das hier.
Erlaubt ist nur eine kurze Aufzeichnung, wenn was passiert.
Das ist unsere Reporterin Sandra Pfister und die gibt euch gleich noch mehr Details zum Urteil über Dashcams. Das ist eins der Themen in der aktuellen Podcast-Ausgabe vom Update am Dienstag, den 15. Mai. Der Bundesjogi hat gesprochen. Das ist schön. Er hat heute den vorläufigen WM-Kader bekannt gegeben.
Von einer WM zur nächsten WM einfach auch nochmal eine Mannschaft mit vielen jungen Spielern eben auch so vorzubereiten, das macht mir unheimlich Spaß.
Und deshalb hat der Jogi Löw seinen Vertrag als Bundestrainer auch nochmal verlängert. Wen er mitnimmt zur WM nach Russland, die Namen bekommt ihr gleich bei uns. Was wir auch machen, sagen. Passiert uns allen mehrfach. Jeden Tag, ne? Genau. Und wir machen das wohl besonders oft vor Hauptwörtern, also vor Substantiven. Das hat ein internationales Forscherteam rausgefunden. Neurowissenschaftlerin Franka Parian sagt, also klar, zu viel nervt, aber es hilft auch demjenigen, der zuhört.
Das ist ein bisschen wie so ein Lückentext. Auf einmal sind wir involviert, auf einmal überlegen wir uns, was hat er bis jetzt gesagt und was könnte denn das Ende des Satzes sein.
Mehr zur Studie und warum wir Füllwörter wie überhaupt benutzen, all das in diesem Podcast. Wie immer schön, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Und wir haben euch heute gefragt auf Facebook. Es geht um das Urteil vom Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Der hat nämlich heute geschrieben, bei Unfällen können Aufnahmen von Dashcams, also diese kleinen Kameras auf dem Armaturenbrett im Auto, im Einzelfall vor Gericht als Beweis verwendet werden. So, und wir wollten eben gerne von euch mal wissen, wie findet ihr das? 63% von euch sagen bisher ja. Ich würde mir so ein Ding kaufen. Ich finde es gut. 37% sagen, ne, mache ich nicht mit. Wäre mir zu viel Überwachung. Das ist natürlich nicht repräsentativ, ne, diese Umfrage bei uns, aber vermittelt immerhin mal einen kleinen Eindruck. Dieses Urteil interessiert uns jetzt auch im Update. Wir gucken uns das noch mal ein bisschen genauer an. Und zwar mit Sandra Pfister. Das ist unsere Reporterin in Deutschlandfunk Nova. Sandra, heißt das jetzt, die Richter müssen sich in Zukunft irgendwelche Filmaufnahmen von Autokameras angucken? Im Zweifelsfall?
Ja, das müssen sie, aber es soll nicht der Standard werden. Die Richter haben jetzt gesagt, es wird im Einzelfall geprüft, ob die Aufnahmen zu Rate gezogen werden. Damit ist gemeint, die wollen nicht bei jedem Blechschaden irgendwelche Dashcam-Filmchen anschauen, sondern eher, wenn es um größere Unfälle geht, vor allem mit Personenschaden. Also im Einzelfall bleibt das Ermessenssache der Richter. Es gab schon ein paar Fälle, wo die Dashcam-Aufnahmen vor Gericht verwendet wurden. Zum Beispiel hatte ein Autofahrer vor 2 Jahren gefilmt, wie in Reutlingen jemand über eine rote Ampel gefahren ist. Und das wurde dann benutzt, um 200 € Bußgeld gegen den Autofahrer zu verhängen. Über die rote Ampel fahren, das ist ein schwerer Verkehrsverstoß. Das war damals die Begründung. Oder es wurde auch mal ein Drängler auf der Autobahn verurteilt, der einen anderen Autofahrer bedrängt und ausgebremst hat. Und hinterher hat er ihn auch noch beschimpft auf dem Rastplatz. Das hat der Autofahrer dann mitgeschnitten und das wurde dann vor Gericht zugelassen. Aber bislang war das alles von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und da konnte man nichts wirklich von ableiten.
Aber für den Fall der Fälle sollte man dann die Kamera einfach ja immer mitlaufen lassen? Also ich meine, man weiß ja nie, vielleicht kann man es mal gebrauchen.
Nein, weil genau das geht eben nicht. Die Richter machen das ganz, ganz klar. Permanente Aufzeichnungen sind nicht erlaubt. Da greift dann der Datenschutz. Also man darf nach wie vor nicht unbemerkt Autofahrer oder Fußgänger auf der Straße filmen. Es gab sogar schon Bußgelder gegen selbsternannte Hilfs-Sheriffs, die systematisch Verkehrssünder mit der Autokamera gefilmt haben. Mhm. Und sie dann bei der Polizei verpfiffen haben. Also erlaubt ist nur eine kurze Aufzeichnung, wenn was passiert. Ist die Frage, wer das verhindern kann, wer das überprüfen soll, dass die Kamera stundenlang läuft. Solange die Kameras einen kleinen Speicher haben, löst sich das Thema fast von selbst, dann ist das so eine Art Aufzeichnungsschleife, dann muss, was die Kamera aufzeichnet, immer innerhalb von ein paar Minuten wieder überschrieben, gelöscht werden. Dauerhaft gespeichert wird eben nur was, wenn ein Aufprall passiert. Es gibt auch Kameras, die wirklich erst dann ausgelöst werden, wenn es einen Unfall gibt, allerdings kriegt man ja da nicht mit, was vorher passiert ist.
Ja, genau. Also unterm Strich bleibt, nach diesem Urteil ist es viel wahrscheinlicher, dass Aufnahmen von Dashcams häufiger vor Gericht angeschaut werden. Und der ADAC, der rät ja jetzt schon dazu, die Dinger zu benutzen, wenn man in Europa Urlaub macht. Warum?
Weil sie dort viel häufiger im Einsatz sind als bei uns, mit wenigen Ausnahmen. Und weil sie durchaus auch schon häufiger vor Gericht benutzt werden. Das gilt besonders in Russland, wo viele sie benutzen, wenn entweder gar keine Polizisten auftauchen am Unfallort, um zu ermitteln, oder wo Polizisten selbst einschüchtern oder gewaltsam werden. Das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte, aber in ganz Europa sind die Dashcams auf dem Vormarsch und sie werden zwar noch nicht systematisch vor Gericht eingesetzt, aber immer häufiger.
Kann man denn jetzt davon ausgehen, dass viele sich so eine Dashcam montieren, denn es wäre schon blöd, wenn man sich die Möglichkeit jetzt entgehen lassen würde, seine Unschuld zu beweisen.
Ja, wenn man denn unschuldig ist, ja. Aber der Schuss kann schwer nach hinten losgehen. Wer nämlich in einen Unfall verwickelt ist, bei dem kann die Polizei auch einfach sagen, her mit der Kamera. Und wer dann zu schnell gefahren ist oder zu heftig gebremst hat oder an seinem Handy rumgespielt hat, der kann auch durch seine eigene Dashcam überführt werden. Das ist einem Radfahrer in München zum Beispiel passiert vor 2 Jahren. Der wollte nach einem Sturz Schmerzensgeld von einem Autofahrer. Und da hat ein Gutachter dann seine Helm- und Lenkerkamera angesehen und hat gesagt, Pech gehabt. Der Radfahrer, der hat abrupt vor einer Ampel gebremst und er war an seinem Unfall also ganz alleine schuld.
Bei Verkehrsunfällen können Aufnahmen von Dashcams im Auto vor Gericht als Beweis verwendet werden. Natürlich kommt es immer auf den Einzelfall an. Sandra Pfister hatte die Infos dazu für uns hier im Update in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Zu Manuel Neuer. Wir sehen jetzt einfach auch mal von Tag zu Tag. Ohne Spielpraxis in eine WM zu gehen, das ist schier unmöglich nach so einer langen Pause. Das weiß auch der Manuel Neuer. Sehen wir mal die nächsten 2, 2,5 Wochen, wie er trainiert, wie er sich fühlt und dann wird man sehen.
Manuel Neuer also nominiert, obwohl er ja schon seit dem vergangenen September verletzt gewesen ist. Wer nicht dabei ist, Mario Götze und Sandro Wagner. Dafür darf aber eben Nils Petersen vom SC Freiburg mit. Also die Nominierungen sind raus. Jetzt können, dürfen, wollen alle mitreden, wir auch. Und wir machen das zusammen mit the one and only Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion. Matthias, du hast ja schon vorher gesagt, dass der ARD-Journalist Hajo Seppel doch noch nach Russland reisen darf. Genau so ist es heute passiert. Hast du auch bei den WM-Spielern richtig gelegen?
Nein, habe ich definitiv nicht richtig gelegen. Wir haben bei uns in der Sportredaktion so ein kleines Spiel gemacht und mal gezählt, schon vor ein paar Wochen nach dem letzten Länderspiel aufgeschrieben, wer wäre denn alles dabei. Und ich hatte tatsächlich 2 andere Namen auf dem Zettel stehen, war damit nicht mal der, der die meisten Treffer hatte in der Redaktion. Aber bei mir zum Beispiel steht Mario Götze, stand da mit drauf, weil ich dachte, der nimmt damit.
Gut. Sind denn heute Entscheidungen gefallen, die generell überrascht haben?
Tatsächlich ist Nils Petersen wahrscheinlich die große Überraschung. Wenn man sich die Zahlen und Statistiken anguckt, vielleicht gar nicht mehr so überraschend, weil er der Spieler in der Bundesliga ist, der nach Robert Lewandowski die meisten Tore geschossen hat. Der beste deutsche Stürmer in der Bundesliga. Aber das ist die größte Überraschung. Alle anderen Namen, die da heute bekannt gegeben wurden, mit denen konnte man rechnen und mit denen haben auch die meisten gerechnet.
Und war es denn auch eine Überraschung, dass zum Beispiel jemand wie Götze jetzt eben doch nicht mitfährt?
Ja, das war die Frage. Würde er Götze mitnehmen oder nicht? Er ist seit Monaten eigentlich außer Form so richtig. Er hat natürlich auch Verdienste wie dieses Tor bei der Weltmeisterschaft, das Entscheidende gegen Argentinien im Finale. Und er hat natürlich auch Qualitäten mitzubringen, wenn er in Topform ist, die wahrscheinlich nicht viele andere Spieler in Deutschland haben. Aber es war halt die Frage, nimmt er ihn mit wegen seiner Verdienste, wegen seiner technischen Fähigkeiten oder in seiner aktuellen Form eher nicht? Und er hat ihn eher nicht mitgenommen. Ist nachvollziehbar und ist keine ganz große Sensation.
Sagt denn eigentlich jetzt diese Nominierung schon was aus über das Spielsystem bei der WM?
Ja, Jogi Löw ist da perfekt eigentlich in der Vorbereitung dieser Sachen. Er hat sich seine Spieler immer so ausgesucht, dass die so flexibel sind, dass er ganz viele Systeme spielen kann. Er hat sein Lieblingssystem natürlich im Hinterkopf und er hat sicherlich, glaube ich, auch schon seine 11 Spieler, zumindest andeutungsweise im Kopf, mit denen er anfangen will beim ersten Spiel, seine Weltmeistermannschaft. Aber er hat den Kader so gut und so vielseitig und flexibel aufgestellt, dass da eigentlich noch alles möglich ist.
Der vorläufige WM-Kader steht fest, wer mitfährt. Ob es Überraschungen gegeben hat bei der Auswahl von Bundestrainer Jogi Löw, Einschätzung dazu von Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ihr kennt das, es geht um Wörter, die ihr sucht, weil ihr eine Geschichte erzählen wollt. Und in der geht es um Studentenfutter oder um Gefrierbrand. Ja, und ihr merkt schon, ne? Schon ätzt man rum, weil man die ganze Zeit irgendwelche Wörter sucht, so Füllwörter. Ein großer Freund davon ist auch Bundestrainer Jogi Löw. Heute bei seiner Pressekonferenz, wen er mit zur WM nimmt, da hat er auch ein bisschen rumgeätzt.
Und wenn er reinkommt, dann ist er eigentlich immer sofort da. Irgendwie, das weiß auch der Manuel Neuer. Einfach auch nochmal darüber unterhalten.
Ist doch schön, wenn man nicht alleine ist mit dem Ähn. So, und ein Team von internationalen Wissenschaftlern, das hat jetzt rausgefunden, wir Ähn am häufigsten vor Substantiven, also vor Hauptwörtern. Ne? Und warum das so ist, das kann uns Franka Parianen sagen. Die ist Neurowissenschaftlerin. Franka, du hast dir diese Studie mal angesehen. Warum passiert uns ein häufiger vor Substantiven als vor Verben?
Also was die Autoren sagen in der Studie ist, dass es einfach viel, viel mehr Möglichkeiten gibt, so ein Substantiv zu ersetzen. Wenn ich erstmal anfange mit, wen stelle ich auf in dem Spiel, kann ich danach wieder den Namen des Spielers sagen. Ich kann einfach sagen, der Spieler, oder ich kann irgendwann einfach nur noch sagen, er. Bei Verben habe ich gar nicht so viele Möglichkeiten. Das heißt, unser Gehirn spielt die ganze Zeit durch, was sage ich denn jetzt am besten? Kennen wir vielleicht auch so ein bisschen davon, wenn man mal einen Aufsatz schreiben muss oder eine E-Mail, dass man denkt, huch, kann ich jetzt nochmal wieder freundlich schreiben oder so. Dass man halt denkt, man möchte sich nicht wiederholen. Und bei Nomen versuchen wir das sehr viel zu vermeiden, dass wir denken, huch, will ich jetzt nochmal Stuhl sagen oder nenne ich ihn jetzt doch Vierbeiner?
Franka, das hast du sehr gut erklärt. Vor allen Dingen, ich habe genau darauf geachtet, du hast keimer R gesagt. Was passiert da in deinem Gehirn, vielleicht auch in unserem Gehirn? Also wenn es dann doch rauskommt, dass geht es darum, im Endeffekt das richtige Wort zu finden? Ist das bei Hauptwörtern dann eben schwieriger?
Ja, einmal dadurch, dass wir diese ganzen Entscheidungsmöglichkeiten haben, brauchen wir länger. Und zum anderen benutzen wir die Nomen auch eigentlich nur, wenn was Neues im Satz auftaucht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, was wir gegessen haben, dann sage ich, sie hat das und das gegessen, ich dagegen habe Müsli gegessen. Das wiederholt sich die ganze Zeit. Während das Müsli sage ich eigentlich nur einmal. Und das heißt, immer wenn ich eine richtig neue, spannende Information habe, dann brauche ich einen Nomen, dann brauche ich einen Substantiv. Und damit werden im Gehirn immer jede Menge Assoziationen wachgerufen. Deswegen gerade so Wörter, die Geschmäcker wachrufen und Bilder, sind viel intensiver für uns als zum Beispiel andere Wörter. Wenn wir jetzt vergleichen Robbenbaby oder Dönerbude, da haben wir gleich viel mehr Assoziationen als bei so komplexen Sachen wie zum Beispiel Freiheit oder Würde oder Gewaltteilung. Deswegen fällt uns das immer sehr viel schwerer. Und es braucht halt einfach ein bisschen länger, diese ganze Assoziationskette zu machen und an diese ganzen verschiedenen Sachen zu denken.
Studien haben jetzt auch belegt, dass so ein ja kulturübergreifend eines der wichtigsten Wörter ist. Also gibt es in fast jeder Sprache. Warum braucht unser Gehirn solche Füllwörter? Wofür ist das wichtig?
Also es ist tatsächlich so, dass wir besser verstehen die anderen Leute, wenn sie öfter mal so Pausen machen. Und das hat damit zu tun, dass im Gehirn unseres Gegenübers nämlich auch was passiert, wenn wir das machen. Und zwar macht er sich quasi schon bereit, gerade wenn wir nicht einfach nur eine Pause machen, sondern richtig schön sagen oder uns auszuhelfen. Er überlegt sich, was kann ich denn sagen? Was hat er denn wohl gemeint? Und das ist ein bisschen wie so ein Lückentext. Auf einmal sind wir involviert, auf einmal überlegen wir uns, was hat er bis jetzt gesagt und was könnte denn das Ende des Satzes sein.
Okay, das heißt, es spornt uns vielleicht auch so ein bisschen an, nochmal mitzudenken. Aber ich finde, also ganz ehrlich, genau. wenn jemand gar nicht ätzt, wenn der wirklich spricht wie gedruckt, das ist ja auch ein bisschen unheimlich.
Schon möglich. Also wir mögen natürlich sehr gerne, wenn wir selber auf dem gleichen Level sind und wir wollen uns auch gerne ein bisschen auf den anderen einstellen. Bei Kommunikation geht es ja immer darum, was zu vermitteln und nicht, dass man jetzt den perfekten Satz rausbringt, sondern dass man besonders viel auf einer Ebene ist, auf einem Level sich unterhält. Und wenn das Ganze, wenn das Gegenüber schon Schwierigkeiten hat, mitzukommen, dann hat man natürlich auch keine gute Kommunikation. Es ist vielleicht besser, ab und zu mal Pausen zu machen und dem anderen wieder Zeit zu geben, aufzuholen und zu überlegen, was hat der andere denn eigentlich gerade gesagt.
Franka,
wenn wir zu viel ähnen, ist es natürlich auch ein bisschen anstrengend,
das
weil dann
ist anstrengend.
Wir ständig die Lücken füllen.
Genau, und dann nervt es eben auch irgendwann. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir innerhalb dieses Interviews relativ jähfrei durchgekommen sind. Und danke an dich, dass du uns mal erklärt hast, wieso, weshalb, warum wir das eigentlich machen und wozu es auch manchmal nützlich ist. Und irgendwann, wenn wir mal Zeit haben, Franka, treffen wir uns einfach mal heimlich und dann ähnen wir einfach mal minutenlang vor uns her.
Das wird bestimmt ein sehr schöner Abend.
Das glaube ich auch. Ich freue mich jetzt schon drauf. Vielen Dank an dich. Franka Parian ist Neurowissenschaftlerin und sie hat uns erklärt, warum Menschen vor Substantiven mehr ähnen als vor anderen Wörtern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mindestens 60 Menschen sind gestern ums Leben gekommen, Hunderte verletzt worden. Es waren die schlimmsten Eskalationen am Gazastreifen an der Grenze zu Israel seit dem Gazakrieg vor 4 Jahren. Gestern war der 70. Jahrestag der Staatsgründung Israels und die US-Botschaft ist von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt worden. Heute ist die Wut bei den Palästinensern groß. Es ist der Tag der Trauer, es ist der Tag der Demonstrationen. Südafrika und Türkei, die haben auch schon reagiert. Sie haben aus Protest ihre Botschafter abgezogen. Aktuelle Infos hat Tim Aßmann, das ist unser Korrespondent in Israel. Tim, wie ist denn die Lage heute? Wie ist der Tag am Gazastreifen bisher verlaufen?
Es gab heute auch wieder Proteste an der Gaza-Grenze, aber wirklich in einer völlig anderen Größenordnung. Gestern waren es 35.000 bis 40.000 Menschen dort. Heute nach Angaben der israelischen Armee nur 400. Es kam offenbar wieder zu versuchen, sich diesem Grenzzaun, der dort ja so umkämpft ist, zu nähern. Zumindest das. Es wurde wohl auch geschossen. Das melden palästinensische Quellen. Es hat offenbar auch ein Todesopfer auf palästinensischer Seite gegeben. Aber das ist alles nichts im Vergleich zu gestern. Es gab Proteste im von Israel besetzten palästinensischen Westjordanland an insgesamt 18 Orten. Es gab dort auch friedlich verlaufende größere Demonstrationen, aber eben ein paar gewalttätige Proteste, bei denen dann von palästinensischer Seite Steine flogen, Molotow-Cocktails und Israels Armee antwortete mit Gummigeschossen und Tränengas. Das sind aber Bilder und das sind Ausmaße, die man hier kennt. Das war nichts, was über das in Anführungszeichen Normalmaß in der Region hinausgeht. Ob es nun wirklich endgültig ruhig bleibt, lässt sich aber noch nicht sagen. Da muss mindestens die Nacht abgewartet werden.
Israels Sicherheitsbehörden, die hatten ja heute am Nakba-Tag schon im Vorfeld eben mit weiteren Ausschreitungen gerechnet. Warum ist der Tag für die Palästinenser heute so wichtig?
Er steht für die Katastrophe übersetzt, also für die Flucht und Vertreibung von rund 700.000 Palästinensern im Zuge der israelischen Staatsgründung 1948. Er steht natürlich aber auch dafür, wie es der palästinensischen Politik momentan geht und wie es um die palästinensische Sache steht. Denn dieser Tag ist nun mal auch ein Anlass für die Palästinenser zu demonstrieren, weil sie jede Chance auf einen eigenen Staat schwinden sehen, weil sie noch dazu sehen, dass die USA ihre Botschaft in Jerusalem eröffnet haben, damit Israels Anspruch auf ganz Jerusalem als Hauptstadt anerkennen. Und die Palästinenser möchten ja in Ost-Jerusalem ihre eigene Hauptstadt errichten, wenn sie einen Staat bekommen. Und mit Blick auf Gaza ist es natürlich auch ein Ventil, das da vor allem junge Demonstranten nutzen. Die Perspektivlosigkeit in Gaza ist sehr, sehr groß. Die Hälfte der 2 Millionen Menschen dort ist 18 und jünger. Die Arbeitslosigkeit unter den Jugendlichen liegt bei 60%. Der Strom fließt nur wenige Stunden am Tag. Die Menschen können nicht raus, der Gazastreifen ist abgeriegelt und auch das ist natürlich der Nährboden dann, aus dem diese Proteste kommen, aus dem sie sich speisen.
Zwischen Israel und den Palästinensern wird die Schuld heute fast ja vorhersehbar eben hin und her geschoben, wer jetzt irgendwie verantwortlicher oder derjenige ist, der diese blutigen Proteste zu verantworten hat. Was werfen die sich denn gegenseitig vor?
Nun, natürlich kommt der Vorwurf gegen Israel, dass das alles nicht verhältnismäßig sei, dass Israel hier übertreibe, sozusagen einen Massaker an den Palästinensern begehe, das sagt Palästinenser Präsident Abbas. Und von israelischer Seite wird immer wieder betont, dass es die Hamas ist, die man als Terrororganisation bezeichnet, die ja auch unter anderem von der EU und von den USA so eingestuft wird. Also jene Bewegung, die den Gazastreifen kontrolliert, dass sie es eben ist, die hinter diesen Protesten steckt, die zynisch hier und mit eiskaltem Kalkül letztlich die Bevölkerung ausnutzt und sie opfert. Und diese beiden Seiten stehen sich unversöhnlich gegenüber. Und solange das Problem Gaza nicht politisch gelöst wird, und danach sieht es momentan nicht aus, war das eben mit hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht die letzte Eskalation, die wir dort gesehen haben.
Es ist Tag der Wut und Tag der Trauer und auch der Proteste in Gaza, einen Tag nach den heftigen Auseinandersetzungen im Gazastreifen. Aktuelle Infos dazu habt ihr bekommen aus Israel von Tim Aßmann.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Stellt euch vor, ihr seid Studenten. Das Semester geht zu Ende, aber die Prüfung werden einfach abgesagt. Das passiert gerade in Frankreich an sehr vielen Universitäten. Grund sind Studentenproteste gegen eine Hochschulreform. Anne Tepper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was ist denn da im Moment los in Frankreich?
Ja, also wie du schon sagst, es stehen gerade die Prüfungen an. Aber an einigen Unis, zum Beispiel in Lyon, Marseille, Paris und Grenoble, da haben Studenten verhindert, dass noch jemand in die entsprechenden Gebäude kam, wo die Prüfungen gehalten wurden. Diese Uni-Blockaden aus Protest gegen die Reform, das geht schon seit Wochen so in Frankreich. Mittlerweile hat die Polizei die meisten Unis auch schon wieder geräumt, also zum Beispiel in Grenoble, Toulouse, Montpellier und Paris, zuletzt auch in Rennes in der Bretagne. Aber offenbar geben die Studenten, die gegen die Reform sind, nicht auf, obwohl die eigentlich auch schon längst beschlossen ist vom Parlament.
Und was hat das Parlament beschlossen?
Ja, es geht um Zulassungsbeschränkungen zu den Unis. Ja, also was das bei uns eigentlich gang und gäbe ist. In Frankreich müssen sich die Studenten in Zukunft auch um Plätze bewerben. Also sie können 10 Wünsche angeben, wo sie hinwollen und dann sollen sie einen davon bekommen. Hintergrund ist, dass die Unis zum Teil total überfüllt sind und einige angefangen hatten, die Plätze zu verlosen. Deswegen hat die Regierung von Emmanuel Macron jetzt diese neue Regel erlassen. Die Gegner finden aber, der sollte lieber mehr Geld in die Hochschulen stecken, damit die dann eben mehr Plätze anbieten können.
Wie viele Studierende betrifft das denn überhaupt, also dass die Prüfungen ausfallen?
Ja, das sind nicht wenige. Also die Uni Lyon 2 hat zum Beispiel bekannt gegeben, dass 20.000 ihrer 28.000 Studenten keine normalen Prüfungen ablegen können. Gestern standen da 300 Demonstranten vor der Tür und haben eine Menschenkette gebildet und die Uni damit abgeriegelt. Und ab heute sollte es eigentlich losgehen mit den Prüfungen bis Ende des Monats. Aber weil die Uni befürchtet, dass das diese Blockadeaktion in den nächsten Tagen so weitergeht, hat sie jetzt eben alle Prüfungen erstmal abgesagt. Bei anderen Unis ist von hunderten Studenten die Rede, die in den letzten Tagen nicht reinkamen. In Marseille circa 700, in Grenoble 400.
Aber was machen die dann anstattdessen? Also ich meine, für manche geht es ja eben auch um ihren Abschluss. Ne? Man muss ja irgendwie dann diese Prüfung machen. Also keine Note geht ja irgendwie nicht.
Genau, das geht nicht. Deswegen lassen sich einige Unis schon Alternativen einfallen. Zum Beispiel verlegen sie die Prüfungen in andere Gebäude oder organisieren was aus der Ferne. Also das waren jetzt Skype-Schalten im Gespräch oder Hausarbeiten. Dass es jetzt so weit gekommen ist, das kommt aber nicht mehr bei allen Studenten gut an. In der ersten Reaktion meinten einige, dass sie zwar auch gegen die Reform sind, aber dass das jetzt auch zu weit geht, dass sie jetzt ein ganzes Jahr gebüffelt haben für nichts oder Angst haben, dass ein Abschluss ohne Prüfung dann auch keinen Wert mehr hat.
In Frankreich haben Demonstranten dafür gesorgt, dass die Prüfungen an einigen Unis erstmal ausfallen. Über die Gründe hat uns Anne Tepper aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten mehr berichtet.
Deutschlandfunk Nova Update.
Beihilfe zum Mord in 9 Fällen und Anwälte, die selbst zum Teil aus der rechten Szene kommen. Heute ging es im NSU-Prozess um Ralf Wohleben. Der ist 43 und Ex-NPD-Spitzenfunktionär.
Er ist ein bisschen der intellektuellere Typ. Also er hat die Ideologie, will sich aber offenbar nicht die Finger schmutzig machen. Das ist hier schiefgegangen mit der Lieferung der Waffe.
Viele Nebenkläger und deren Anwälte sind davon überzeugt, dass Ralf Wohleben mehr war als nur Unterstützer der 3 Untergetauchten, sondern vielmehr der 4. Mann der Terrorgruppe.
Dieser Mann hat ja tagsüber Plakate aufgehängt und Parteiprogramme geschrieben. Er war ja stellvertretender Landesvorsitzender der NPD und nachts hat er Morde mitorganisiert.
Beihilfe zum neunfachen Mord wirft die Bundesanwaltschaft Wohleben vor. Insbesondere, weil er die Lieferung der berüchtigten Pistole Cesca 3 organisiert haben soll. Zu seinen Anwälten zählen unter anderem eine Ex-NPD-Funktionärin, der Ex-Chef der inzwischen verbotenen Wikingjugend und der einstige Sänger einer Rechtsrockband.
Olaf Klemke, Wolfram Narrath und Nicole Schneiders, die verteidigen Wohleben und die haben heute im NSU-Prozess mit ihren Plädoyers begonnen. Wir wollen noch ein bisschen mehr wissen über diese 3 Anwälte. Ina Kraus verfolgt für uns den NSU-Prozess vor dem Oberlandesgericht in München. Ina, wie aktiv sind denn die Anwälte von Wohleben gewesen oder vielleicht auch immer noch in der rechten Szene?
Nicole Schneider ist ehemalige NPD-Funktionärin, also genau wie Ralf Wohleben. Sie war jetzt keine große Nummer in der NPD. Wolfram Narrath, auch einer seiner Verteidiger, er ist ehemaliger Vorsitzender der längst verbotenen rechtsextremen Wiking-Jugend. Und Olaf Klemke, einer der aktivsten Verteidiger von Ralf Wohleben, er ist ein Szeneverteidiger und er hantierte heute auch gleich mit sehr einschlägigen Vokabular, sprach von der Lügenpresse und dem Schuldkult, also ein eindeutiges Wort der rechtsextremen Szene, ein Schuldkult, mit dem das deutsche Volk konditioniert würde. Danach ist etwas untergegangen, wovon er geredet hat, weil ein lautes Stöhnen durch die Zuschauerbänke ging, und da sitzen wir Journalisten ja auch.
Wie sind denn die Plädoyers überhaupt heute ausgefallen? Also was haben die Anwälte gesagt? Wie haben sie argumentiert?
Olaf Klemke, der Verteidiger von Wohlleben, sagte, für ihn ist eigentlich klar, dass das Gericht von Anfang an befangen war, dass es diesem politischen Druck, der auf ihm lastet, nicht standhalten wird. Das habe sich schon gezeigt bei den zahlreichen Anträgen, Ralf Wohlleben aus der U-Haft zu entlassen. Der sitzt ja seit 6,5 Jahren in der U-Haft. Das ist tatsächlich eine lange Zeit. Aber er wurde eben nicht entlassen, weil doch die Beweislage offenbar erdrückend ist gegen Ralf Wohlleben. Und sie haben argumentiert, dass Ralf Wohlleben Gewalt immer abgelehnt habe. Das hat er auch schon in seiner eigenen Einlassung sehr betont. Er sei ein Realo, kein dezidierter Ausländerhasser, sondern eben einer von der gemäßigten Sorte.
Was ist denn deine Einschätzung? Haben diese drei Anwälte, 2 Anwälte, 1 Anwältin, diesen Prozess auch genutzt, um sie ja als Plattform im Endeffekt zu nutzen für rechte Propaganda?
Das war heute in den Plädoyers schon sehr deutlich. Also dieses Wort vom Schuldkult, das hat schon zu Recht viele aufstöhnen lassen. Es gab auch Anträge, mit denen bewiesen werden sollte, dass dem deutschen Volk der Volkstod drohe. Dann hat sich die Verteidigung sogar so weit verstiegen, nachweisen zu wollen, dass der Hitler-Stellvertreter Rudolf Hess ermordet wurde. Das wurde natürlich alles abgelehnt, aber da haben sie natürlich den Prozess zur politischen Propaganda genutzt. Und auch die Plädoyers heute sind so zu verstehen, dass sie der Legendenbildung in der rechten Szene dienen sollen. Also da wurden diverse Verschwörungstheorien, die gerade in rechten Netzwerken rauf und runter rund um den NSU immer wieder kolportiert werden, die wurden hier bedient, bis hin zu dem, der NSU sei ein Produkt des Verfassungsschutzes, und damit soll begründet werden, warum Ralf Wohlleben eigentlich ein Opfer ist. Also er wird hier stilisiert zum Opfer der öffentlichen Meinung und eben auch schon vorab zu einem Opfer der Justiz, die politisch gesteuert sei.
Heute haben die Plädoyers für Ralf Wohlleben begonnen im NSU-Prozess. Seine Verteidiger haben teilweise selbst eine rechte Agenda. Infos dazu von Ina Kraus.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Manche Sachen, ne, die sind ja so einfach und die können andere Menschen sehr, sehr glücklich machen. Einfach heißt in diesem Fall, alle 2 Wochen ein Pieks mit einer Nadel in den Arm und Millionen Mamas sind glücklich. Es geht um James Harrison. James Harrison, der lebt in Australien und der hat über 1170 Mal Blut gespendet. Ja, jetzt ist er 81, jetzt muss er aufhören, quasi Blutspendenrente. Ja, und das ist eben schade, denn das Blut von James Harrison, das ist besonders. So besonders, dass wir drüber sprechen müssen mit Sandra Pfister. Die hat nämlich die ganze Geschichte für uns. Sandra, also warum ist dieses Blut von James Harrison so begehrt gewesen?
Ja, weil James Harrison die Blutgruppe Rhesus negativ hat, und das ist das Wichtigste. In seinem Blut gibt es natürliches Immunglobulin, also Antikörper, Anti-D-Immunglobulin heißt das genau. Das ist sehr gefragt, denn es ist extrem selten. In ganz Australien soll es ungefähr 200 Menschen geben, die dieses natürliche Immunglobulin besitzen. Und bei Harrison kommt das in einer sehr, sehr hohen Konzentration vor. Wozu braucht man das? Dieser Stoff wird den schwangeren Frauen zur Therapie gespritzt, die die Blutgruppe Rhesus negativ haben, aber deren ungeborenes Kind Rhesus positiv ist. Das betrifft tausende australische Mütter und ihre ungeborenen Babys jedes Jahr. Bei denen gibt es die Gefahr, dass die schwangere Frau in dieser Situation selbst eigene Abwehrstoffe produziert, ihr Körper, exakt dieses Immunglobulin. Und dann würde ihr Körper quasi ihr eigenes Kind abstoßen. Weil das rhesuspositiv ist. Also die meisten Föten sterben dann, viele kommen auch mit Hirnschäden auf die Welt, und das kann man mit Anti-D-Immunglobulin eben unterbinden. Von James Harrisons Blutspende, da haben geschätzt bereits über 2 Millionen australische werdende Mütter profitiert, also natürlich vor allem ihre ungeborenen Babys. 2 Millionen im Verlauf von 63 Jahren sind gerettet worden.
Wahnsinn. Okay, das heißt, der darf jetzt nicht mehr weiterspenden, weil er ist einfach zu alt, ja?
Ja, mit 81 ist man zu alt. Eigentlich ist es schon seit ein paar Monaten zu alt, aber jetzt für dieses eine Mal hat man in Sydney nochmal ein Auge zugedrückt. In Deutschland gibt es übrigens eine Altersgrenze von nur 72 Jahren, da hätte er das nicht mehr gedurft. Also früher waren es sogar nur 68 und man braucht, wenn man älter als 68 ist, sogar ein ärztliches Attest. Die Altersgrenze, die soll den Spender schützen. Man glaubt, für ältere Menschen könne Blutspenden gefährlich werden. Aber das Deutsche Rote Kreuz, das hat eine klinische Studie in Auftrag gegeben und die besagt, ein 68er, der hat nicht öfter Kreislaufprobleme beim Blutspenden als ein 50-Jähriger. In Australien ist man aber dennoch großzügiger, deutlich sogar. Und die Qualität des Blutes, die ist übrigens gleich gut, ob es von einem 18-jährigen Blutspender kommt oder von einem 80-jährigen. Ist wurscht.
Du hast ja eben schon gesagt, der James Harrison, der hat eben sehr viel von diesem Stoff in seinem Körper. Ist das jetzt so eine Art Wunder der Natur? Ist das so eine Art Gendefekt? Ist es einfach Zufall?
Nee, es ist kein Zufall und es ist wohl kein Wunder der Natur, sondern es liegt offenbar daran, dass James Harrison mit 18 einen Lungenflügel entfernt bekommen hat. Das war eine riesige Operation. Er hat viel Blut verloren. Vermutlich wurde ihm damals, der Rhesus negativ ist, damals nach der Operation das falsche Spenderblut gegeben. Und so erklärt man sich, dass er in diesem absolut außergewöhnlichen Maß Anti-D-Immunglobulin in seinem Blut produziert. Und offenbar mit jeder seiner 1173 Blutspenden im Laufe seines Lebens immer mehr. Jetzt ist leider damit vorbei, zum Bedauern der australischen Ärzte. Die hätten ihn auch gerne länger gehabt, aber James Harrison selbst hätte auch noch gerne weiter gespendet. Aber jetzt ist Schluss.
Irgendwann ist dann auch mal Schluss, ganz genau. Sandra, vielen Dank für die Geschichte von James Harrison, der Mann mit dem goldenen Arm. Klingt auch schön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.